Die westliche Dominanz wird gebrochen. Ende des Dollarzeitalters.
Aus dem Kaffeesatz, der Podcast von AL&E Consulting. Aktuelle Kapitalmarkt- und Wirtschaftsfragen verständlich erklärt. Mit Scholt Janosch.
So ähnlich waren die ganzen Ankündigungs-Headlines in den vergangenen Wochen und teilweise Monaten im Hinblick auf die geplante BRICS-Konferenz in Johannesburg. Und diese Konferenz ist nun zu Ende gegangen. Ja, und die Frage ist, ja, was ist von den Ankündigungen tatsächlich wahr geworden? Ist es tatsächlich so? Geht es mit dem Dollar abwärts? Und ist hier eine ernstzunehmende neue, das ist auch angekündigt worden, es wird eine neue Weltwährung kommen mit Golddeckung. Und das wird die Dollardominanz und das westliche System komplett ersetzen. Wo fange ich an? Also man hört es jetzt schon raus, im Vergleich zu dieser großen Ankündigung ist am Ende eher ein sehr, sehr laues Lüftchen und selbst das nur im Wasserglas geworden. Es gibt manche Menschen, die schauen sich gern in der Freizeit Fußball an oder Golf oder Formel 1 oder andere Unterhaltungssendungen. Es gibt aber auch immer mehr Menschen, die schauen sich Untergangsvideos an. Und die sind ja, wir sind ja damit zugeschüttet worden. Was ich an Zusendungen und an Fragestellungen bekommen habe in den letzten Wochen, was ich davon halte und was ich davon halte und wie viel wahr daran ist. Und ich habe die meisten dieser Armageddon-Scheißvideos noch meist am Anfang noch 2-3 Minuten und je mehr gekommen ist, dann überhaupt nicht mehr angeschaut. Maximal die Headlines. Von den meisten Dingen trifft nichts ein und ich weiß schon, dass die Menschen gerne solche Horror-Stories sich anschauen. Ich habe ja vorgestern irgendwann in dem Podcast darüber gesprochen, dass jeder selber ja entscheidet, welche Sendung man sich anschaut, welche Sendung man in seinen Kopf lässt, welche Gedanken und welche nicht. Ich lasse diese Untergang-Szenarien hier nicht rein. Ich schaue mal lieber die Fakten an und entscheide dann danach. Als Ergebnis ist zumindest, wenn wir danach suchen, was ist rausgekommen? Das Erste, was man gesehen hat, es ist gemeinsam, dass zu wenig gemeinsam ist in dieser Runde. Und das sollte schon zu denken geben, wenn die BRICS-Runde, die G7-Runde kritisiert, muss ich sagen, dass alleine schon aus der Entstehungsidee heraus und von Anfang an in der G7-Runde eine deutlich stärkere Harmonie und gemeinsame Idee und Zielsetzung vorhanden war, als wir jetzt in der BRICS-Runde sehen, in der Basisrunde. Und zu dieser BRICS-Runde, die heißt ja jetzt nur mehr BRICS Plus, kommen 6 weitere Staaten dazu, Saudi-Arabien, Iran, Vereinigte Arabische Emirate, Ägypten, Argentinien und Äthiopien. Wirtschaftlich gesehen keine großen starken Akteure. Auf der Ölseite muss man sagen, dass hier einige bedeutende Öllieferanten dabei sind und jetzt in dieser Runde dazukommen. Aber gerade im Zusammenhang mit Öl und mit den ganzen Warentransfers innerhalb dieser Gruppe muss man feststellen, dass sie zwar die Dollardominanz immer wieder kritisieren, aber Großteil dieser Geschäfte auch innerhalb dieser Partner wird immer noch in Dollar abgewickelt. Darüber lesen wir sehr wenig, weil die Headline, die Schlagzeile nicht so sexy ist, wenn da stehen würde, die Dollardominanz hat zugenommen. Die aktuellen Krisen und die letzten Krisen haben dazu geführt, dass sogar die Dollarstärke und die Dollarpräsenz weltweit stärker geworden ist. Vor der Covid-Pandemie war die Dollarpräsenz Dominanz mit 83% schon sehr, sehr hoch. Nach der Covid-Zeit ist es gestiegen auf 85% und aktuelle Messungen mit den aktuellen Krisen, die wir weltweit sehen, ist die Dollar-Dominanz bei 87%. Das hört sich natürlich nicht so sexy an, wie die Schlagzeile Dollar wird untergehen. Oder eben diese Schlagzeile, die im Vordergrund war, die BRICS-Staaten werden jetzt eine neue goldgedeckte Währung aus der Taufe heben und damit den Dollar angreifen. Man muss sich nur das zu Ende denken, weil seitdem ich in der Finanzindustrie bin, taucht die Idee der dollargedeckten Währung immer wieder auf. Aber wenn wir uns die Vorteile anschauen, die ja die westliche Welt und allen voran Amerika uns gezeigt hat, was in den vergangenen ja gut 50, 60 Jahren mit einer nicht goldgedeckten Währung an wirtschaftlichen Aufschwung erreicht werden konnte, mit einem freien Zahlungsmittel, mit einer Fiat-Währung, die nicht dafür gedacht ist, und hier sprechen wir sehr, sehr oft in dem Podcast darüber, dass unser Zahlungsmittel Euro und Dollar nicht dafür geeignet ist, um hier Vermögenswerte aufzubewahren, sondern das ist lediglich ein Transfer und ein Zahlungsmittel, aber die echte Vermögensaufbewahrung außerhalb der Währung in Sachwerten passieren. Die Vorteile also solcher Fiat-Währungen sehen natürlich auch so junge Wirtschaften wie Indien, wie Brasilien, die derzeit deutlich stärker sind, auch in der BRICS-Runde als die anderen Akteure. Und die wollen sich diese Vorteile im wirtschaftlichen Aufstieg, die sie von Amerika und von der westlichen Welt gesehen haben, natürlich nicht nehmen lassen. Die werden sich doch nicht knebeln lassen durch eine Golddeckung und damit die wirtschaftlichen Wachstumsmöglichkeiten auch über Kredite finanziert, auch über gedrucktes Geld finanziert, sich nehmen lassen. Klar, auch Nachteile hat dieses System. Aber jetzt geht es nur darum, wie realistisch ist es, dass tatsächlich hier eine goldgedeckte neue Währung aus der Taufe gehoben wird. Und ich habe mir eigentlich gedacht, dass im Zusammenhang mit dieser Konferenz und im Vorfeld, wie das so richtig groß angekündigt wurde, möglicherweise bei Gold hier ein Kursaufschwung sichtbar sein würde. Aber wenn wir uns das näher anschauen, dann war diese Nachricht, dass das kommen sollte, so ab irgendwann Anfang Juli bis ja, Mitte Juli eingepreist, abgefrühstückt, und seitdem hat die Goldpreisentwicklung nicht wirklich davon profitiert, dass angeblich diese Geschichte als neue Sensation kommen sollte und trürü, trara, also da haben wir nichts davon gesehen. Schauen wir noch ein bisschen weiter, was hier alleine von der Faktenseite her trotzdem zu berücksichtigen ist. Diese BRICS-Staaten ohne die neuen, die jetzt dazukommen, haben ungefähr viermal so viele Einwohner mit ungefähr 3,3 Milliarden wie die G7-Staaten, die umfassen ungefähr 780 Millionen Einwohner. Das heißt, wenn wir jetzt nur mal anschauen, wie die demografischen Entwicklungen dahinter sind, dann sehen wir, dass zum Beispiel China mit der Demografie genauso kämpft. Indien hat China schon überholt und wird deutlich stärker und stärker, auch von der Bevölkerungszahl her, von der gesamten demografischen Struktur her. Also da ist Indien weiterhin in einer spannenden und in einer besonderen Rolle. Und gerade Indien ist auch im Moment daran interessiert, mit den G7-Staaten entsprechende wirtschaftliche Verhältnisse und Verflechtungen zu pflegen und zu haben. Ähnlich auch Brasilien. Das heißt, wenn wir nur das anschauen, einwohnertechnisch sind die ganz anders natürlich aufgestellt, aber die wirtschaftliche Produktivität ist ganz klar auf der Seite der G7-Staaten. Hier hat alleine aus der G7-Runde, alleine Amerika hat so eine wirtschaftliche Kraft und Leistungsfähigkeit wie alle BRICS plus die neuen dazu, alle zusammen. Deswegen wird die Entwicklung natürlich in Amerika dementsprechend aufmerksam verfolgt, was sich hier entwickelt. In der BRICS-Runde wird es langsam gehen, so lange. Und es gibt einen Schlüssel, der diese ganze Entwicklung in der Brennstunde beschleunigen könnte. Und zwar ist das das Verhältnis zwischen Indien und China. Die waren nie große Freunde. So wie es jetzt ausschaut, werden sie auch nie große Freunde werden. Und das bremst das Gemeinsame und auch in den ganzen Themen aus. Würden die sich einigen, wird es mit hoher Wahrscheinlichkeit um mindestens 20, 25 Jahre einen Sprung nach vorne geben. Deswegen lohnt es sich schon, das mitzuverfolgen, wie das Verhältnis hier zwischen China und Indien in Bezug auf die BRICS-Staaten sich weiter auswirkt. Und auch wenn wir sehr viel darüber sprechen, dass China im Moment Probleme hat, wir dürfen nicht vergessen, dass China immer noch auch in der Problemphase deutlich stärker wächst, weil die Größenordnungen natürlich anders sind. Indien deutlich stärker wächst als sehr viele G7-Staaten. Und die G7-Staaten haben auch Schwachstellen. Da sind Länder dabei wie Deutschland, wie Italien, die im Moment überhaupt keine Wachstumszahlen zeigen. Und deswegen ist es eine Zeitfrage, dass die BRICS-Runde natürlich immer stärker und stärker und größer wird, wenn wir jetzt die Prognosen anschauen, und die würden nur so wachsen, wie sie aktuell wachsen. Und die Zahlen, die ich in die Hand bekommen habe, sind vom Internationalen Währungsfonds. Das heißt, wir können davon ausgehen, dass der Internationale Währungsfonds eher G7-freundliche Datendarstellungen hat. Wenn wir das also uns näher anschauen, dann ist hier die Prognose, dass irgendwann 2030 bis 2035 die BRICS-Staaten die G7 erreicht haben dürften. Ob das jetzt ein paar Jahre früher oder später passiert, ist eigentlich egal. Also da sehen wir schon, da ist weiterhin sehr viel Wachstum, und es ist sinnvoll, das mit Aufmerksamkeit zu verfolgen und genau deswegen in den Portfolios durchaus einzelne BRICS-Länder auch abzubilden. Ich war bei China. China hat Probleme gehabt, und es wird darüber gesprochen, dass jetzt China untergehen wird. Wird nicht untergehen, die verlangsamen sich, aber selbst in der Problemphase wächst China mehr als sehr viele andere Länder. Die haben halt mit den Fehlentscheidungen zu treffen. Auf der anderen Seite ist es auch gut, dass wir diese Fehlentscheidungen sehen und die Auswirkung davon, weil das natürlich unsere Systeme stärkt. Wir sehen, was passiert wäre, wenn die Covid-Lockdowns nicht so wie von unserer Seite angestrebt möglichst kurz und mit wirtschaftlicher Kompensation und Unterstützung und da und dort Hilfsgelder über die Bühne gegangen wären, sondern so wie in China die Menschen möglichst lange einsperren, keine Unterstützung. Sobald sie die Reserven aufgebraucht haben, mussten sich die Menschen um Lebensmittelmarken anstellen und irgendwelche staatlichen Vergabestellen herumschlagen. Und das hat sehr lange gedauert. Wir brauchen nur uns zurückerinnern, wir haben auch Lockdown-Phasen gehabt, aber diese 10 Wochen oder sollen es 3 Monate in einem durch gewesen sein, die längste Phase Lockdown, hat unsere Lebensstile nicht so radikal verändert, und deswegen kamen auch die Unterstützungen, damit wir uns nicht an andere Rahmenbedingungen zu sehr gewöhnen und unseren Konsum zu sehr zurückschränken. Das hätte in manchen Fällen Vorteile gehabt, aber aus wirtschaftlicher Sicht eher Nachteile gehabt. Und in China sehen wir, dass Menschen, die sich zu lange mit Zurückhaltung, mit Einsperren, mit Notstandssituationen, mit Entbehrungen sich auseinandersetzen mussten und sich daran gewöhnt haben, diese Menschen, nur weil jetzt die Wirtschaft von heute auf morgen kabum geöffnet wird, wie das China letztes Jahr im November gemacht hat, nicht sofort beginnen und einfach weiterleben so wie vor der Pandemie, sondern es eine Zeit braucht, bis sie sich wieder öffnen, bis sie wieder Mut fassen. Und dazwischen sind dann auch noch wirtschaftliche Krisen im Immobiliensektor neu aufgetaucht. Die Arbeitslosigkeit ist sehr, sehr stark gestiegen in China. Aber das heißt nicht, dass langfristig China komplett verschwindet. China wird weiterhin kommen. Und deswegen lohnt es sich klar, das auf dem Radar zu haben, und nüchtern aus der Distanz hier zu betrachten, was in diesen Regionen passiert. Und ich habe es vorhin schon gesagt, wenn irgendwann Indien und China sich einigen würden, dann wird die ganze Entwicklung, die wir in der BRICS-Runde sehen, wahrscheinlich einen Sprung nach vorne machen um mindestens 20, 25 Jahre. Interessant war es auch zu sehen für mich, dass Russland nicht ganz so isoliert ist, wie wir das gerne hätten. In der BRICS-Runde spricht niemand und auch in diesen ganzen Protokollen, die hier verfasst wurden, auch im Schlussstatement, sieht man, dass zum Beispiel niemand Russland direkt an den Pranger stellt, sondern es wird sehr homöopathisch allgemein formuliert, dass die BRICS-Runde sich Sorgen macht um die unterschiedlichsten internationalen Konflikte und diese Konflikte sollten überall, wenn möglich, friedlich gelöst werden. Also es wird hier nicht direkt Russland frontal angegriffen, sondern es wird hier sehr, sehr vorsichtig und sehr homöopathisch formuliert. Auf der anderen Seite wird aber auch Amerika nicht direkt angegriffen. Russland hätte gerne in der Zusammenfassung zum Schluss drinnen gehabt, dass das amerikanische und das westliche Wirtschaftssystem als direktes Feindbild genannt wird und an den Pranger gestellt wird. Aber da haben sich einige dagegen gestellt, gerade Länder wie Indien und Brasilien, die natürlich ein Interesse daran haben, hier weiterhin mit Russland dementsprechend wirtschaftlich vernetzt zu sein und weiter zusammenzuarbeiten. Und eine Geschichte wirkt sich am Rande aus dem Technologiesektor ja aus. Wir haben vor einigen Tagen die Zahlen von Nvidia gesehen, der große Chip-Produzent. Und man reibt sich dort auch die Augen und glaubt es einfach nicht, wie es sein kann, dass die Gewinne bei Nvidia in dieser Dimension explodieren. Nvidia hat seinen Umsatz im Vergleich zum Vorjahr um mehr als 100% gesteigert. Und es taucht natürlich die Frage auf, woher kommt diese Steigerung? Kann es sein, dass gerade die Spannungen zwischen Amerika und China und der BRICS-Runde dazu führen, dass die angedrohten Sanktionen, die vermutlich 24, 25 kommen würden, dass hier also chinesische Unternehmen nicht mehr so leicht zu amerikanischen Chips kommen dürften, dass das jetzt dazu führt, dass sie die Einkäufe vorziehen und dass heute viele chinesische Unternehmen Einkäufe, die sie erst zukünftig machen würden, vorziehen und jetzt schon die Chips von Nvidia auf Lager legen, weil sie davon ausgehen, dass sie nächstes und übernächstes Jahr das nicht mehr kaufen könnten. Wenn dem so ist, und das wissen wir nicht, weil kein Verkäufer geht hin und sagt, ich kaufe jetzt deswegen Chips, dann muss man natürlich die Kursentwicklung von Nvidia auch sehr kritisch sehen, weil sobald diese Perspektive ausgepreist wird, können die Kurse sehr, sehr schnell nach unten abrauschen. Und damit sehen wir, dass solche Ereignisse wie eine BRICS-Konferenz nicht isoliert betrachtet werden kann, weil Dinge, die dort gesagt werden, die im Umfeld sich abspielen, eine Auswirkung haben auf wirtschaftliche Ereignisse in anderen Themenbereichen, die man im ersten Moment noch gar nicht so auf dem Radar hat. Und deswegen lohnt es sich, das aus der Ferne zu betrachten. Man muss jetzt nicht reinkippen und wie gesagt, diese großen Untergangsszenarien, das kann jeder anschauen, meinetwegen. Aber wenn man mir die Frage stellt, Herr Janosch, was halten Sie davon, dann kann ich nur sagen, Junk. Die meisten dieser Armageddon-Stories sind aus irgendeinem anderen Grund zusammengestellt, dass man irgendwelche Klicks und Likes und Aufmerksamkeit sich irgendwo herholt, aber nicht um fundierte wirtschaftliche Zusammenhänge hier aufzuzeigen. Ja, das war's. Damit habe ich, schätze ich mal, für eine sehr lange Zeit die BRICS-Konferenz abgehakt. Nächstes Jahr werden wir darüber reden, wenn alle dann in Russland sich treffen, weil Russland Veranstalter nächstes Jahr sein wird. Und dann wird halt der Putin auch dabei sein können. mal sehen, wie weit wir dann insgesamt sind. Aber so sehr die Ankündigung am Anfang aufgeblasen war, so schwach ist die Geschichte am Ende geworden. Ja, und damit auch wieder abgehakt. Wünsche allen einen schönen Tag und ich freue mich, wenn wir uns morgen über die nächsten interessanten Themen uns unterhalten. Beim nächsten Podcast aus dem Kaffeesatz.
Das war aus dem Kaffeesatz, der Podcast von AL&E Consulting zu aktuellen Kapitalmarkt- und Wirtschaftsfragen. Verständlich erklärt mit Scholt Janosch. Aktuelle Fragen, Rückmeldungen und Anmeldungen zum nächsten Kapitalmarkt-Talk findet ihr auf unserer Homepage www.aleconsulting.at.